Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Ute Meier ist im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Die deutsche IS-Kämpferin Susanne S. steht in Stuttgart vor Gericht. Was hat diese Frau bewogen, bei den islamistischen Terroristen mitzumachen? Dazu gleich mehr bei uns. Außerdem berichten wir von einer Wohnungsbaugenossenschaft, die ihre Mieten senkt statt hebt. Und das im hart umkämpften Wohnungsmarkt von Berlin. Und wir fragen nach, warum in Berlin der beliebteste Jungenname des Jahres 2018 Mohammed ist. Es ist ein Fall mit vielen Fragezeichen und es geht um die heute 32-jährige Sabine S. Sie gilt als eine der ersten der sogenannten IS-Rückkehrerinnen mit deutschem Pass. Und seit heute Vormittag steht sie vor Gericht im Hochsicherheitstrakt Stuttgart-Stammheim. Das ist der Tagungsort des Oberlandesgerichtes Stuttgart. Sabine S. hat im Jahr 2013 Deutschland verlassen, um in Syrien einen ihr bis dahin unbekannten IS-Kämpfer zu heiraten. Danach soll sie selbst eine Ausbildung als Kämpferin der Terrormiliz durchlaufen haben. Im April 2018 kehrte sie wieder nach Deutschland zurück. Ihr Ehemann war zuvor getötet worden. Unser Reporter ist Thomas Wagner vor Ort in Stuttgart. Herr Wagner, Sie haben den Prozessauftakt heute Vormittag verfolgt. Was genau wirft die Anklage Sabine S. vor?
Ja, zunächst einmal ganz konkret, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, denn als solche gilt natürlich der IS. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Unterpunkten. Der wichtigste ist vielleicht Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, unerlaubter Waffengebrauch. Das hat damit zu tun, dass es Aufnahmen gibt von Sabine S., wie sie Maschinenpistolen oder Waffen eben in der Hand hält. Und daraus schließt man oder daraus leitet man diesen Vorwurf, diesen möglichen Straftatbestand ab.
Der Gerichtsprozess findet im Hochsicherheitstrakt von Stammheim statt. Das ist übrigens auch an der Leitungsqualität zu hören. Das ist ziemlich abgeschottet. Warum dieser Ort?
Naja, also es gibt hier ein neues Gerichtsgebäude, in dem der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Stuttgart solche Fälle in Zukunft immer behandeln wird. Und das Ganze ist natürlich auch sehr sicherheitsrelevant. Das sieht man auch daran, wenn man hineingeht in diesen neuen Gerichtssaal. Also überall große Glaswände zwischen zum Beispiel dem Raum, in dem sich die Zuhörer aufhalten, und den eigentlichen Prozessbeauftragten, dass da Beteiligten, dass da zum Beispiel niemand etwas hinüberwerfen kann, hat man uns erklärt. Sabine S. wird in Handschellen hineingeführt. Also die Sicherheitsstandards sind groß, zeigt sich übrigens auch in akribischen Untersuchungen von jedem, der da hinein will. Also außer einem Bleistift oder Kugelschreiber und Notizblock darf man da wirklich nichts hineinnehmen, auch keine Handys zum Beispiel.
Was haben Sie denn beim Prozessbeginn über mögliche Motive von Sabine S. erfahren?
Ja, Sabine S. spricht selber schon seit Stunden. Sie liest ein sehr umfangreiches, ich möchte es nicht sagen Geständnis, aber den Werdegang dessen vor, dass sie da letztendlich nach Syrien zu diesem IS gebracht hat. Und es ist eigentlich, wenn sich das dann als Wahrheit herausstellt, eine tragische Geschichte. Sabine S. ist in sehr unstabilen Verhältnissen aufgewachsen. Die Eltern hatten Streit, es gab Gewalt in der Familie. Sie wuchs auf, zum einen in Baden-Baden, in Berlin dann aber auch. Ja, und dann lernte sie einen tunesischen Freund kennen, kam über Bekannte zum Kontakt mit dem Islam, hat sich dann damit näher beschäftigt und hat eigentlich die Grundwerte, so hat sie das auch vor Gericht heute erzählt, zum Beispiel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, als eigentlich ihre eigene identifiziert, ist dann auch übergetreten. Naja, und dann die Frage der Radikalisierung, der ist ja auch nochmal sehr intensiv drauf eingegangen, denn sie war dann verheiratet mit einem Ägypter und der hat sehr strenge Regeln walten lassen in dieser Ehe. Sie wurde häufig geschlagen, sie wurde gezwungen, einen Gesichtsschleier zu tragen. Das hat sie dann aber auch selber verinnerlicht. Und auf der einen Seite, wenn sie sich da mal nicht an die Regel gehalten hat, dann bekam sie Schläge von ihrem Ehemann, ging sie mit dem Gesichtsschleier raus an die Öffentlichkeit, wurde sie, wie sie selber sagte, beschimpft, bespuckt, beleidigt. Und zum Schluss hat sie für sich erkannt, dieses Deutschland, das ist dann nicht mehr mein Land. Und dann, als dann noch eine Bekannte ihr erzählte und Bilder zeigte von Kindern, so sagte sie es jetzt gerade eben vor Gericht, die litten unter dem Krieg in Syrien, hat sie gesagt, da wolle sie hin, da wolle sie helfen. Und sie hat immer wieder gesagt, sie habe helfen wollen, nicht kämpfen.
Zurzeit ist ja eine große Diskussion darüber entbrannt, ob Deutschland überhaupt IS-Kämpferinnen und Kämpfer mit deutschem Pass wieder zurückholen soll. Inwiefern hat der damit heute begonnene Prozess in Stuttgart-Stammheim auch eine politische Dimension?
Naja, also da muss man ein bisschen differenzieren. In diesem Fall geht es ja um eine Deutsche, die nur die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Sabine S. ist, wie gesagt, in der Nähe von Baden-Baden geboren worden und hat eigentlich nur einen deutschen Pass. Bei der Diskussion, ob man IS-Rückkehrer überhaupt zurücknehmen muss oder nicht oder zurückweisen soll, geht es um diejenigen, die neben dem Deutschen auch einen anderen Pass haben. Das ist in diesem Fall nicht gegeben, aber man wird natürlich sehr genau drauf schauen, was diese Menschen und in dem Fall auch diese 32-jährige Angeklagte über sozusagen aus dem Innenleben des IS zu berichten haben, wie sie da hineingekommen sind, wie stark möglicherweise die persönliche Schuld sind oder nicht. Und insofern wird man da rechtspolitisch vielleicht schon die eine oder andere Schlussfolgerung ableiten können.
Dankeschön. Unser Reporter Thomas Wagner war das live aus Stuttgart-Stammheim. Das Thema Mieten und Immobilienpreise ist in Deutschland zurzeit ein Reizthema. In Berlin zum Beispiel gibt es regelmäßig Demonstrationen für bezahlbare Mieten und mittlerweile sogar eine Initiative zur Enteignung des größten Wohnungskonzerns Deutsche Wohnen. In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Mieten so stark gestiegen wie in Berlin, um mehr als das Doppelte innerhalb der letzten 10 Jahre. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass ein Mehrfamilienhaus im Trendbezirk Friedrichshain jetzt die Mieten gesenkt hat. Was es damit auf sich hat, darüber berichtet Ralf Hutter.
Anne Damrau hat vor ein paar Monaten einen Brief erhalten, von dem die meisten Menschen in Berlin wohl nicht einmal zu träumen wagen.
Gemäß Beschluss erfolgt hier die Mietsenkung auf die aktuell gültige Basismiete der Genossenschaft. Mietsenkung. Als ich das jemand erzählt habe, hat ein Freund gesagt, Mietsenkung, gibt's das Wort überhaupt?
Bekanntlich diskutiert Berlin seit Jahren über immer weiter steigende Mieten, über Verdrängung und den Verlust von sozialer Infrastruktur. Dementsprechend war die Gefühlslage Damraus, als sie diese Ergänzung zum Mietvertrag, wie das Dokument überschrieben ist, in Händen hielt.
Naja, ich war so ein bisschen erstaunt, war ich schon. Es war ja vorher schon so, dass ich für diese Gegend hier, was jetzt hier die Neuvermietungspreise sind, haben wir ja schon vorher extrem günstig hier gewohnt.
Die Gegend ist der zentral gelegene Stadtteil Friedrichshain. Bemerkenswert am Fall Rigaer Straße 77 ist nicht nur, dass die Haushalte eine Mietsenkung erhalten haben. Ungewöhnlich niedrig ist die Miethöhe. Bisher zahlte Anne Damrau 4,40 Euro pro Quadratmeter netto kalt, nun sind es 3,50 Euro. Zum Vergleich, der Berliner Senat gibt auf Anfrage an, dass die durchschnittlichen Netto-Kaltmieten der 6 landeseigenen Wohnungsunternehmen im Jahr 2018 zwischen 5,96 Euro und 6,27 Euro betrugen. Heiz- und Betriebskosten machen in der Rigaer Straße 77 knapp über 2 Euro pro Quadratmeter aus. Auch das ist kein hoher Wert. Der sanierte Altbau sei in gutem Zustand, sagt Anne Damrau.
Wir haben jetzt hier Dielen vorne drin. Das sind teilweise die alten Dielen und hier nicht, aber in anderen Räumen sind teilweise auch dann neue damals gemacht worden.
Damals, das war Ende der 90er. Friedrichshain ist so etwas wie das Kreuzberg Ostberlins. Wie im Westberliner Kreuzberg in den 80ern wurden Anfang der 90er hier viele Häuser besetzt, gerade auch in der Gegend um die Rigaer Straße. So auch die Nummer 77. 1997 wurde das Haus von der Genossenschaft Luisenstadt gekauft, der 19 weitere ehemalig besetzte Häuser in Kreuzberg gehören. Die nötige Sanierung wurde mit viel Eigenarbeit gestemmt.
Wände rausgerissen, Treppenhaus, dann ja alles selber gemacht, was man selber machen kann, Schutt geschleppt, ganz viel gearbeitet. In der Phase bin ich dazu gekommen zu dem Projekt.
Seit 2000 wohnt Damrau im Haus, wobei sie mehrmals die Wohnung gewechselt hat. Heute lebt sie zu viert auf über 120 Quadratmetern. Um die 25 Haushalte gäbe es hier im Vorder- und Hinterhaus sowie einem Seitenflügel, sagt sie. Die wenigen Leute, die schon bei der Sanierung dabei waren, haben ihr zufolge all die Jahre eine niedrigere Miete gezahlt als diejenigen, die erst später eingezogen sind. Nun also die Angleichung nach unten an die sogenannte Basismiete der Genossenschaft. In wie vielen der 20 Häuser, die 3,50 Euro netto kalt gelten, mochte der Vorstand gegenüber dem Deutschlandfunk bis Redaktionsschluss nicht sagen. Anne Damrau erzählt, dass für ihr Haus Kredite abbezahlt werden mussten und dass das nun wohl erledigt sei. Dass die Mieten so niedrig sind, liegt auch an der teilweisen Selbstverwaltung. Nicht nur in den Gremien der Genossenschaft bringen sich die Mitglieder ein, sondern auch in der Instandhaltung.
Wir haben ja auch Leute im Haus, die handwerkliche Berufe haben oder Leute, die landschaftsgärtnerisch irgendwie unterwegs sind oder verbandelt. Und wenn wir jetzt hier den Baum beschneiden, das machen wir dann selber mit unseren Bekannten oder irgendwelche Pflanzen, die dann an der Seite mal zu dolle wuchern und beschnitten werden müssen. Da holen wir keine Firma. Und für andere Sachen, Reparaturen und sowas, haben wir auch manchmal dann Leute im Haus, die das machen. Und dann klären wir das mit den Rechnungen mit der Luisenstadt, dass statt eine Handwerksfirma das dann hier jemand macht.
Der Innenhof des Hauses ist schön begrünt und war all die Jahre nicht nur für die Kinder eine Gemeinschaftsfläche. Und wie so oft bei ehemalig besetzten Häusern, dient auch das Ladenlokal zur Straße hin einem sozialen Zweck. Lange Zeit beherbergte es eine von der Hausbesetzungsbewegung frequentierte Kneipe.
Da ist jetzt das Tick Nord drin, also Tick heißt Theater im Kino. Leute aus unserem Haus, die machen und managen das auch. Da ist manchmal einfach so offen Kneipe, es gibt aber auch Musikveranstaltungen und halt Theateraufführungen. Und die Leute, die Theater machen, die proben hier auch. Und unser Haus kann halt, ich glaube, wir haben die Abmachung, dass jeder, der im Haus wohnt, einmal im Jahr Geburtstag da drin feiern kann, einfach so. Und den Laden nicht mieten muss oder irgendwas, also schon ewig her. Das machen jetzt auch nicht alle, aber öfter mal, wenn Leute im Haus Geburtstag feiern, machen sie das auch hier unten.
Anne Damrau fühlt sich wohl in ihrem Hausprojekt. Die beschwerliche Sanierungsarbeit dauerte lange und das Leben auf einer Baustelle war eine Belastung. Doch heute zahlt sich das Modell Eigenarbeit und Selbstverwaltung aus.
Mieten runter statt rauf in Berlin. Der Beitrag war von Ralf Hutter. Und der Kampf von Berliner Mietern gegen Immobilienkonzerne wie die Deutsche Wohnen ist Thema auch in unserem Wochenendjournal. Morgen früh ab 9.10 Uhr bis 10 Uhr. Heute auf der ersten Seite der Bild-Zeitung steht die Schlagzeile Mohammed, beliebtester Jungenname in Berlin. Gestern wurden die beliebtesten Vornamen in Deutschland veröffentlicht. Deutschlandweit sind das übrigens Marie und Paul. In Berlin nun also Mohammed. Nun wird im Internet schon wieder fleißig über die drohende Islamisierung des Abendlandes diskutiert. Andernorts über die relative Kinderarmut deutschstämmiger Familien. Sebastian Engelbrecht hat sich ebenfalls auf die Suche nach Gründen für den Mohammed-Boom gemacht und sich die Namensstatistiken in Berlin genauer angeguckt.
Vordergründig sind Marie und Alexander 2018 bei den Berlinern die beliebtesten Babynamen gewesen. Allerdings nur, wenn man auch die Zweitnamen einbezieht. Blickt man nur auf die Erstnamen, ist zum ersten Mal Mohammed auf Platz 1. Frauke Rüdebusch von der Gesellschaft für deutsche Sprache verkündet:
Bei der Auswertung nur der Erstnamen ist bei den Jungen der Mohammed in vielen Varianten der beliebteste Name und bei den Mädchen Emilia.
Vor 42 Jahren lagen in Deutschland Stefanie und Christian vorn. Jetzt wird Mohammed immer beliebter, nicht nur in Berlin. Für den ersten Platz in Berlin reichten 280 Babys mit dem Rufnamen Mohammed, angesichts von 65.000 Namen, die insgesamt in Deutschland vergeben wurden.
In Bremen ist er ebenfalls unter den Top 3, sowohl bei den Erstnamen, da ist er auf Platz 2 und in der Gesamtliste auf Platz 3. Und unter den Top 10 ist er sonst noch in Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland.
Fragen wir in einem Döner-Imbiss am U-Bahnhof Turmstraße nach. Für Mohamed Kanat, der seit 5 Jahren in Berlin lebt, ist das eine gute Nachricht.
Das ist der beste Name in der Welt. Beste.
Kanats Neffe Ahmad Utkan teilt die Freude des Onkels und hebt hervor, dass er eigentlich auch Mohamed heißt.
Ahmed ist auch Mohamed, ja? Das ist der gleiche Name. Ich denke, meine Familie ist 10, 12 Mohammed drin.
Am Bäckerstand in der Vorhalle des U-Bahnhofs verkaufen Abdulrahman Orabi und seine Mutter Wala Croissants und belegte Brötchen. Sie sind vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Für beide ist die Nachricht keine Überraschung.
Eigentlich nicht, weil Mohammed so ein richtig gutes Name für so junge Männer und so Leute, die kommen neu, so Kinder. Vielleicht.
Wir wohnen hin seit 3 Jahren und alles gut, alles so in Deutschland und ich finde das ganz normal. Keine Probleme für uns.
Frauke Rüdebusch gibt sich betont neutral und möchte das Ergebnis der Statistik nicht werten.
Daran erkennt man tatsächlich, dass sich nicht nur Sprache wandelt, sondern auch eben die Vornamenvergabe. Vorlieben von Eltern oder auch Kriterien, die einen schönen Vornamen ausmachen, all das lässt sich daran ablesen.
Eigentlich lautet der Trend,
dass die Namen gerade kurz sein sollen, sehr klangvoll sein sollen, durch viele Vokale, durch Konsonanten, die sehr viel Klang haben, wie M, N und L. Das sind gerade so die Vornamenmoden.
Das gelte nicht für Mohammed, sagt Frauke Rüdebusch. Hier spielten eher kulturelle und religiöse Gründe eine Rolle. Mohammed Kanat, der Inhaber des Dönerimbisses, empfiehlt den Namen aber auch den Nichtmuslimen.
Aber kann auch eine Deutsche auch Mohammed Name sagen? Wenn sie ihr Kind haben, sie kann auch Mohammed sagen.
Auf dem Bürgersteig vor der Tür des Dönerladens steht einer, der sich ebenfalls Mohammed nennt. Er hat deutlich erkennbar zu viel getrunken und preist den großen Gott.
Mein Name ist Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
Mohammed, der beliebteste Vorname in Berlin im Jahr 2018. Sebastian Engelbrecht berichtete. Und das war's von Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten gibt es Campus und Karriere. Ein Thema dort ist die Einigung von Bund und Ländern über die Finanzen der Hochschulen. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.